da liegt meiner Erfahrung nach der totale Knackpunkt. Also ich erlebe das halt ganz oft, dass das Pferd einfach so irgendwie, das wird nicht vorausgeplant, sondern dann wird irgendwie schnell bemerkt, ach Kacke, der muss ja auch noch schnell geimpft werden und ach, das muss ja auch noch geimpft werden, also beides gleich auf einmal rein. Und eigentlich habe ich aber in der Woche schon super hartes Training oder es ist gerade Fellwechsel oder mein Pferd hat gerade Herdenstress, weil irgendein neues Pferd reingekommen ist. Alles egal, der wird jetzt geimpft und danach dann so, krass, der reagiert ja voll auf die Impfung. Ja, da muss ich halt dann schon aus biologischer Sicht sagen, kann man auch besser planen. Hey, schön, dass du in den Podcast vom Kranken zum gesunden Pferd reinhörst. Ich bin Dr. Sandra Löckener und in jeder Folge werde ich dir ein bisschen meines Wissens aus Biologie und Tiermedizin schenken. Deine Fragen zum Thema Pferdegesundheit sind der Leitfaden für diesen Podcast. Also kommentiere, wenn dich ein Thema interessiert oder schreib mir, wenn du selbst ein krankes Pferdchen hast und Unterstützung auf dem Weg vom Kranken zum gesunden Pferd brauchen kannst. Vielleicht ist dann bald auch deine Frage Thema einer Podcast-Folge.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Der Podcast für die Gesundheit deines Pferdes.
Vom Kranken zum gesunden Pferd.
Mit Dr. Sandra Löckener.
April 2024. Dieses Datum kennen alle Besitzer von Turnierturnern. Denn bis zu diesem Tag hatte es die Reiterliche Vereinigung zur Pflicht gemacht, dass Turnierpferde gegen Herpes geimpft werden müssen. Seit dem 15. April dieses Jahres allerdings gibt es keine Impfpflicht mehr. Die wurde aufgehoben. Dennoch empfiehlt die FN aber weiterhin die Herpesimpfung. Viele von euch Hörerinnen und Hörern sind zu Recht sehr verwundert und würden total gerne wissen, was denn jetzt? Müssen wir jetzt impfen? Dürfen wir jetzt impfen? Sollen wir jetzt impfen? Was hat es denn jetzt mit dieser Herpesimpfung auf sich? Ist die jetzt super wichtig? Ist die jetzt nicht so wichtig? Ein Thema, was mit Sicherheit in allen Pferdezeitschriften und Reitstallstüberl heiß diskutiert wird aktuell. Und deshalb wollten wir es natürlich auf jeden Fall auch zum Thema unserer Podcast-Folge Nummer 15 machen. Vielleicht muss ich erstmal für alle, die jetzt nicht so firm sind in diesem Turniersektor, kurz erklären, wie dieses ganze Thema jetzt zustande kam. Also zunächst mal muss man sagen, die Reiterliche Vereinigung folgte als allererstes mal den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission Veterinärmedizin. Laut der STIKO gehört Herpes nämlich zu den sogenannten Core-Impfungen. Diese Core-Impfungen, die richten sich letztendlich gegen Erreger, die, ganz salopp gesagt, für jedes Pferd zu jeder Zeit ein Risiko darstellen können. Im Vergleich dazu gibt es auch noch Non-Core-Impfungen. Das sind beispielsweise die Impfung gegen Tollwut, die Pilzimpfung, also Impfung gegen Hautpilz, Impfung gegen West Nile-Virus. Also das sind beispielsweise Impfungen, die zum Beispiel regional gesehen ein erhöhtes Risiko für die Pferde bedeuten. Aber es kann durchaus Regionen geben, in denen es vielleicht nicht besonders relevant ist, sich dagegen impfen zu lassen. Und anders ist es eben bei diesen Core-Impfungen. Das sind jetzt für unsere Pferde Tetanus, Influenza und eben Herpes. Und diese Impfungen werden sozusagen von der STIKO als Core-Impfungen eingestuft, weil sie entweder ein sehr hohes Infektionsrisiko haben, das ist zum Beispiel im Fall von Herpes so, oder weil sie eben lebensbedrohlich sind, sehr stark gesundheitsschädigend sind, sodass die STIKO es als wichtig erachtet, dass Pferde durch eine Impfung dagegen geschützt werden. Tatsächlich kam auch die Wissenschaft im Consensus Statement zu dem gleichen Schluss. Das Consensus Statement wurde dieses Jahr sogar aktualisiert. Das heißt, da haben sich Wissenschaftler nochmal zusammengesetzt und haben nochmal die Studienlage überprüft, ob es neue Erkenntnisse gibt oder wie man jetzt gesamt gesehen den Schutz der Impfung bewerten sollte, ob man daraus ableitet, wir empfehlen die Impfung, die Herpesimpfung für Pferde, oder wir empfehlen sie nicht. Und die Überprüfung der wissenschaftlichen Untersuchungslage ergab, dass die Impfung die Häufigkeit klinischer Erkrankungen im Zusammenhang mit einer EHV1-Infektion, also dass EHV1 und EHV4 sind praktisch genau die Varianten, von denen die Pferde am häufigsten betroffen sind und die zum Beispiel auch an diesem Ausbruch in Valencia beteiligt waren. Also das sind eigentlich so die Varianten, die momentan in aller Munde sind und gegen die kann die Impfung eingesetzt werden. Und die Häufigkeit klinischer Erkrankungen im Zusammenhang mit einer EHV1-Infektion wird durch die Impfung minimal verringert. Außerdem kann die Impfung die Ausbreitung einer Herpesinfektion einschränken. Ja, das waren die Ergebnisse sind die Ergebnisse aus diesem 2024 aktualisierten Consensus Statement. Das heißt, sowohl die Impfkommission WET als auch eben dieses Consensus Statement haben ergeben, ja, also gewissermaßen gibt es schon einen Schutz durch die Herpesimpfung. Das heißt, beide haben als Quintessenz die Impfung für Pferde empfohlen, aber mit der Einschränkung, dass der Impfschutz, also der Schutz vor einer Herpesinfektion, nur gering reduziert wird. Ja, also das ist eben nicht so, dass wir einfach nur unsere Pferde impfen und dann sind die super gut geschützt gegen Herpes, sondern der Schutz dadurch ist einfach geringgradig erhöht. So kann man das Ganze zusammenfassen. Und generell ist es wichtig, das sagt auch das Consensus Statement, dass also für die gefährdete Pferde, wird die Impfung zwar empfohlen, aber letztendlich weisen sie darauf hin, dass die Impfung immer ein Teil eines generellen Sicherheitsprogramms sein sollte. Was so ein Sicherheitsprogramm oder wir können es auch als Vorsorgeprogramm bezeichnen, beinhaltet, darauf komme ich am Ende dieser Podcast-Folge nochmal zurück und werde euch dann nochmal so ein bisschen sagen, was das Programm enthalten sollte. Aber jetzt starten wir als allererstes nochmal in ein paar Fragen, die uns Hörerinnen und Hörer gestellt haben. Und da habe ich mich jetzt diesmal mit dem Chris vom Pferdepodcast zusammengetan. Denn der Chris hat mich gefragt, Mensch Sandra, wir haben da immer wieder Fragen zum Thema Herpesimpfung. Kannst du uns da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Und ich hatte tatsächlich teilweise gleiche Fragen und deshalb haben wir uns da zusammengetan. Das heißt, der folgende Ausschnitt, den hört ihr sowohl in der neuesten Folge des Pferdepodcasts als eben auch hier vom Kranken zum gesunden Pferd. Viel Spaß damit und wir hören uns danach nochmal.
Sandra, das ist die ganz große Frage jetzt gerade. Es macht jetzt nämlich gerade zack und wir sind quasi in zwei Podcasts, also du und ich, das ist jetzt wirklich, also ich sag erstmal, hallo Sandra, es freut mich, dass ich heute zu Gast in deinem Podcast sein kann.
Hallo Chris, ich freue mich aber auch in deinem Podcast zu Gast zu sein, der ja gewissermaßen mein Ferienhaus ist, kann man so sagen.
Sozusagen.
Und also wenn ich mal nicht zu Hause in meinem Podcast bin, dann bin ich im Urlaub in deinem.
Sehr gut. Und zur Frage, wer jetzt weitermacht, das ist ja wirklich nicht so ganz einfach, aber ich würde vorschlagen, also es gibt zwei Kriterien, Frauen und Menschen, die einen Doktortitel tragen. Zuerst, ich bin weder das eine, noch habe ich das andere. Von daher, it's your turn, Sandra.
Ah, okay, ich darf anfangen. Okay, das freut mich, Chris, denn ich möchte dir noch die Lorbeeren geben für diese Folge, weil du die Themenidee hattest. Mhm. Du hast gesagt, du würdest total gerne über das Thema Herpes sprechen. Herpes ganz, beim Pferd.
Ganz genau, ja.
Und im Besonderen über das Thema Impfung. Mhm. Und da ich natürlich als Biologin gewissermaßen eine Leidenschaft habe für oder gegen Impfung,
okay.
Könnte das interessant sein. Und ich habe natürlich ein bisschen was zu sagen zum Thema Herpesimpfung für Pferde.
Hervorragend. Das habe ich mir gedacht. Das ist auch der Grund, warum wir uns sofort an dich gewandt haben und sofort an dich gedacht haben bei diesem Thema. Und ich fange vielleicht mal an, wie wir darauf kamen, weil das, glaube ich, ein Grund ist, den ganz viele Menschen teilen, die mit ihren Pferden an sportlichen Veranstaltungen teilnehmen wollen, die Turnierpferde haben sozusagen, weil da hat sich kürzlich was geändert in Deutschland. Es gibt einen Stichtag, nämlich den 15. April, Sandra. Bis zu diesem Tag war es nämlich von der Reiterlichen Vereinigung, dem Verband, vorgeschrieben, dass man seine Pferde gegen Herpes impfen muss. Ansonsten durfte man nicht an Turnieren teilnehmen. Aus verschiedenen Gründen. Ja. Auch weil europäische Nachbarn nicht mitgemacht haben, zum Beispiel.
Korrekt.
Und es gab noch eine ganze Reihe anderer Gründe, hat die Reiterliche Vereinigung diese Pflicht aber aufgehoben. Also seit dem 15.04. dieses Jahres ist es eben keine Pflicht mehr. Trotzdem empfiehlt der Verband weiterhin, die Pferde impfen zu lassen. Und damit steht man natürlich als Turnierreiterin, als Turnierreiter tatsächlich vor der Frage, wie machen wir das denn jetzt? Wie geht man am besten damit um? Und das ist eigentlich auch die Ausgangsfrage. Es gibt bei uns im Stall, das weißt du, ja auch noch so ein paar Besonderheiten. Es gibt nicht nur den ACDC, den Haflinger, der ja auch international startet, sondern noch zwei andere Flitzpiepen, die zum Teil auch schon an Turnieren teilnehmen, aber nicht an Übernachtungsturnieren. Aber ich will jetzt die Ausgangsfrage auch nicht überlasten mit diesen ganzen Besonderheiten, die es schon gibt, sondern erstmal, glaube ich, mit der Frage, mit der einfach jeder Turnierreiter jetzt erstmal konfrontiert ist. Okay, es ist keine Pflicht mehr. Trotzdem empfiehlt der Verband, es weiterhin zu tun. Was sagst du denn als Biologin? Sollte man oder sollte man nicht?
Also ihr habt eine ganz spannende Konstellation mit euren Pferdchen, weil ihr habt ja praktisch zwei Turnierturner.
Genau.
Die auch so ein bisschen unterschiedlich im Einsatz sind, ne? Wie du schon gesagt hast. Einer international, einer auch mal so ein bisschen länger mit Übernachtungen.
Genau.
Einer vielleicht kürzer hinfahren, Turnier reiten, wieder zurückfahren. Und dann habt ihr noch sozusagen ein Nachwuchspferd. Der ist 3, glaube ich, ne? Der Benny.
Genau, der Benny ist gerade 3 geworden. Die anderen sind 8.
Mhm. Und das ist insofern, wirft das eine ganz, ganz spannende Frage auf eure Konstellation, die mit Sicherheit auch viele Hörerinnen und Hörer umtreibt. Denn für euch stellt sich genau die Frage, ist die Herpesimpfung ein Einzelentscheid? Also entscheide ich die sozusagen für jedes Pferd individuell? Oder ist es sozusagen ein Sammelentscheid? Also muss tatsächlich der gesamte Stall oder die gesamte Herde oder sowas geimpft sein, dass das überhaupt Sinn macht? Oder hängt das irgendwie beides zusammen? Und diese super spannende Frage können wir eigentlich anhand eurer Konstellation total gut beleuchten. Weil, was ich schon mal vorausschicken kann, bei euch ist es schon so, alle eure 3 Pferde sind gewissermaßen Risikopferde.
Okay.
Denn 2 davon haben Kontakt zu anderen Pferden und haben natürlich auch hier und da mal möglicherweise stressige Situationen. Mhm. Und auf dieses Thema, also wegen Turnier einfach, ne, weil zum einen zum Beispiel die Vorbereitung, ne, vorm Turnier trainiert man vielleicht auch mal ein bisschen anstrengender, ein bisschen härter, als das jetzt vielleicht ein Freizeitreiter tut, der generell gerade Leichtraben übt und überwiegend im Schritt unterwegs ist oder so. Sprich, hartes Training hat einen Einfluss aufs Immunsystem, also senkt sozusagen so ein bisschen die Immunantwort. Zusätzlich ist dann damit ein Transport verbunden, wenn man aufs Turnier fährt. Es kann sein, dass es dort auch mal aufregend ist. Also sprich, da sind ein paar belastende Faktoren, die einfach ganz automatisch mit der Turnierteilnahme einhergehen können. Und die dementsprechend eine Challenge sind für das Immunsystem eines Pferdes. Und dann habt ihr noch ein Nachwuchspferd, der nämlich 3 ist und sozusagen in einem Alter ist, wo das Immunsystem eigentlich noch im Aufbau ist. Okay. Das heißt, der hat in seinem Alter halt noch keine voll ausgeprägte Immunantwort auf alles im Leben. Der entwickelt sich noch und ist dementsprechend kann der dadurch natürlich einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sein, wenn er in Kontakt kommt mit Infektionserreger wie eben beispielsweise dem Herpesvirus.
Okay.
Das heißt, für euch stellen sich letztendlich halt 2 konkrete Fragen. A, für jeden Einzelnen, will ich dieses Pferd schützen mit der Impfung?
Genau.
Und B, eben auch, will ich denn die Übertragung auf die anderen Pferde reduzieren? Weil wenn jetzt beispielsweise euer eines Pferd aufs Turnier geht, hat es dort Kontakt zu anderen Pferden. Ne, Herpes, haben wir gerade gesagt, ist eine Infektionskrankheit. Das heißt, das kann durch andere Pferde übertragen werden. Und dann kommt er zurück. Und dadurch hat man natürlich gewissermaßen ein Risiko, dass der was vom Turnier mitbringt und zu Hause ausscheidet und dadurch natürlich auch die anderen Pferde infiziert werden können. Ja, das heißt, das sind so ein bisschen 2 Fragen, die zum einen irgendwie getrennt gestellt werden könnten, zum anderen aber eben auch dadurch zusammenhängen. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass du einfach so eine Vorstellung hast, okay, wie ist das denn auf so einem Turnier? Also wie kann denn mein Pferd sich überhaupt infizieren und wie kann sich dann überhaupt mein Pferd zu Hause infizieren, auch wenn es überhaupt nicht auf dem Turnier war? Grundsätzlich muss man sagen, über 80% aller Pferde tragen das Herpesvirus in sich.
Okay.
Also das heißt, die meisten Pferde haben relativ bald im Laufe ihres Lebens Kontakt mit dem Herpesvirus, nehmen das auf und ab dann ist es erstmal im Körper. Ja, das ist vergleichbar auch mit der Herpesinfektion bei Menschen. Wir kennen das ja mit so Lippenbläschen und sowas, da ist das auch so. Ja. Es gibt ganz eindeutig Pferde, die sind stärker betroffen. Und es gibt Pferde, die sind nicht so stark betroffen. Aber tendenziell eben, wie gesagt, über 80% bedeutet, die meisten Pferde haben irgendwie im Laufe ihres Lebens Kontakt zum Herpesvirus, nehmen das auf. Und ab dann entscheidet das Immunsystem darüber, kriegen die niemals im Leben einen Schub? Kriegen die mal einen Schub? Der lässt sich aber mit leichten Symptomen wieder in den Griff kriegen vom Immunsystem. Oder erkranken die vielleicht regelmäßig oder vielleicht auch sogar sehr heftig. Und genau, und das bedeutet immer, je nachdem, wie gut das Immunsystem aufgestellt ist und wie gut das Immunsystem diese Herpesviren, die sozusagen, also man nennt es Latenz, ja, das heißt, die sind so latent vorhanden, also sind schon im Pferdebody, aber machen keine Probleme, sind sozusagen nicht virulent in dem Fall.
Ja.
Und das Immunsystem, wenn das sehr gut aufgestellt ist, dann wird sozusagen dieses Pferd in dem Moment keinen Krankheitsschub erleiden und scheidet auch relativ wenig Erreger aus. Wenn das Immunsystem jetzt durch unterschiedliche Faktoren, ja, das kann alles Mögliche sein, das ist aber natürlich, ist Stress da ein Riesenfaktor, der das Immunsystem negativ beeinflusst. Und das heißt, wenn das Immunsystem irgendwie nicht ganz auf der Höhe ist, kann das dazu führen, dass das Pferd einen Krankheitsschub bekommt. Das heißt, dass diese Viren aktiv werden, dass die Viren sich vermehren, dass die Viren problematische Reaktionen im Körper auslösen, also beispielsweise Entzündungsreaktionen, Infarkte. Zu den Symptomen können wir gleich auch noch was sagen. Und in dieser Phase scheiden die Pferde dann auch vermehrt die Erreger aus. Und das bedeutet, dadurch steigt natürlich auch das Infektionsrisiko für alle Pferde, die mit diesem Pferd Kontakt haben.
Okay. Und wenn du sagst,
es ist nicht immer so, dass die Symptome so super ausgeprägt sind, dass man das sofort merkt. Also so ein Schub, der kann auch schon mal so ein bisschen, ja, mit so leichteren Atemwegsinfektionssymptomen zum Beispiel einhergehen, dass man jetzt vielleicht auch im ersten Moment gar nicht sofort daran denkt, dass das eben Herpes sein könnte. Mhm. Also das heißt, das ist manchmal so ein bisschen schwierig zu sehen, wann ein Pferd halt auch dann dementsprechend ein Risiko für andere Pferde ist, weil es auch gerade vermehrt Viren über die Atemwege ausscheidet. Das ist so ein bisschen, das, was halt schwierig einzuschätzen ist an der Sache.
Okay.
Und dementsprechend ist halt für euch die Frage, wenn jetzt einer von euren Jungs aufs Turnier fährt, ja, dann wird er dort sozusagen einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt, weil A, hat er Kontakt zu anderen Pferden. B, hat er eine Art von Stresssituation, die sein Immunsystem dann natürlich auch ein bisschen negativ beeinflusst. Ja, und das sind zwei Faktoren, die natürlich generell ein Infektionsrisiko erhöhen. Das hängt von ganz, ganz vielen Begleitfaktoren ab. Ja, also beispielsweise, wenn der jetzt 3 Tage auf dem Turnier ist, in einem geschlossenen Zelt mit 100 anderen Pferden, hat er natürlich ein viel, viel höheres Infektionsrisiko, wie wenn die da locker untergebracht sind, weit voneinander entfernt und an der frischen Luft, oder er vielleicht sogar gar nicht dort übernachtet und einfach nur in seinem eigenen Hänger steht, der nächste Hänger ist weit weggeparkt und dann fährt er wieder nach Hause. Also solche Faktoren beeinflussen natürlich das Infektionsrisiko schon enorm.
Sandra, wenn ich dich richtig verstehe, dann, also du sagst, es hängt von vielen Faktoren ab, aber diese Faktoren Stress beim Turnier und viel Kontakt mit anderen Pferden, also zum Beispiel in einem Stallzelt, unterschätzen sollte man die Faktoren aber nicht.
Genau. Es ist vor allem deshalb natürlich wichtig, dass man diese Faktoren auch kennt, weil man ja dementsprechend auch ein bisschen planen kann. Ne? Also man kann natürlich dann auch gucken, wie bringe ich denn mein Pferd auf dem Turnier unter? Oder manchmal ist ja zum Beispiel auch die Frage, fahre ich denn lieber da vielleicht 2-mal mit dem Hänger hin und her oder lasse ich das Pferd dort? Dann muss ich halt abwägen, hat mein Pferd eher relativ viel Stress mit der Hängerfahrt und dementsprechend wäre es vielleicht ziemlich gechillt, wenn ich es das ganze Wochenende dort lasse, oder ist Hängerfahren für mein Pferd überhaupt kein Stress, dafür wäre es dort aber vielleicht in einem geschlossenen Stalltrakt mit anderen Pferden untergebracht. Also deshalb finde ich das schon immens wichtig, dass man als Pferdebesitzer diese Faktoren so ein bisschen kennt und einschätzen kann, weil dann kann man schon an der Planung für so ein Turnierwochenende oder für so einen Turniertag ziemlich viel so drehen, dass das Infektionsrisiko natürlich so gering wie möglich gehalten wird.
Ja, kurze Bemerkung zwischendurch. Unsere Beobachtung ist immer, dass unser ACDC zum Beispiel mit dieser Turniersituation, dass ihm das schon schwer fällt, also speziell, wenn es mehrere Tage geht, der trauert um seine Kumpels, um seine gewohnte Umgebung und so. Von daher ist es schon, ja, also dieses Warnschild, das es ohnehin schon gibt, das hast du jetzt mit dem, was du gesagt hast, glaube ich, noch mal so ein bisschen verstärkt. Also umso mehr stellt sich ja aber dann jetzt die Frage, und es läuft auf diesen Casus Knactus dann zu, wie sinnvoll ist die Impfung? Und du hast schon gesagt, das kann man dann ja noch erweitern, impfe ich nur den einen, der zum Beispiel häufiger diese längeren Turniereinsätze hat, oder sollte ich konsequenterweise die anderen dann gleich mitimpfen? Was macht denn dann die Impfung? Jetzt bleiben wir mal bei dem einen, bei dem Haflinger, der auch länger mal weg ist, für den auch diese Europameisterschaft in diesem Jahr wahrscheinlich noch ansteht. Macht es vor dem Hintergrund dann besonders viel Sinn, ihn zu impfen? Zu dem Schluss könnte man kommen, wenn man dir jetzt zugehört hat.
Ja, also es ist so, man kann es so formulieren. Die Infektionsgefahr mit dem Herpesvirus ist, wenn das Pferd regelmäßig geimpft ist, minimal geringer. Jetzt denkt man sich halt so, ja toll, minimal geringer. Sauteure Impfung.
Da stolpert man jetzt ja schon drüber. Ne? Ja, genau.
Ja. So ist das, macht das wirklich Sinn? Aber um das einzuordnen, muss man ganz klar sagen, das ist halt das Einzige, was wir machen können vorsorglich. Abgesehen davon, dass wir eben, wie wir gerade schon besprochen haben, das Risiko einfach von Stress möglichst gering halten und das Infektionsrisiko möglichst gering halten. Das sind auch alles Maßnahmen, die bringen viel. Aber es ist so, die Impfung ist präventiv das Einzige, was ich tun kann. Das heißt, wenn ich halt sage, ich will das Infektionsrisiko insgesamt so gering wie möglich halten, dann gehört natürlich die Überlegung, auch wenn ich zugegebenermaßen nicht sagen kann, ich impfe mein Pferd und dann ist es super geschützt, sondern es ist halt minimal gesenkt, das Risiko. Es ist natürlich trotzdem ein Punkt, der gesamt gesehen zur Senkung des Infektionsrisikos beitragen kann. Zusätzlich senkt es halt eben auch noch die Übertragungsrate auf andere Pferde. Ja, also das wäre dann eben dieser Punkt, der vielleicht meine Entscheidung auch für meine anderen Pferde beeinflusst oder auch für die gesamten Pferde in der Herde. Und es ist schon so, dass die Verläufe tendenziell milder ausfallen. Ne? Also es gibt ja, wie gesagt, da so ein bisschen eine Palette, wie stark so eine Infektion sich bemerkbar machen kann, symptomatisch von bis. Also es kann sein, dass es so mit leichtem Fieber oder mit eben so Infektionen der oberen Atemwege sozusagen erledigt ist. Die werden auskuriert und dann ist der Spuk damit vorbei. Das kann aber auch richtig üble Entzündungen der Blutgefäße machen. Das kann zu neurologischen Symptomen führen, wenn das Rückenmark oder das Gehirn betroffen werden. Das kann zu Lähmungen der Blase führen. Das ist ein ganz typisches Symptom. Und letztendlich, also um auch noch mal kurz dieses Beispiel mit Valencia in den Raum zu werfen, dort sind über 30% der Pferde an dem Herpesvirus gestorben. Also das heißt, ne, die Herpesinfektion kann zum Tode führen. Und von daher generell, also wenn man sich die Studienlage anguckt und auch, also ich habe auch natürlich schon mit super, super vielen Tierärzten über ihre persönlichen Erfahrungswerte gesprochen, dann ist aus beidem so ein bisschen die Quintessenz, die ich gezogen habe, generell ist die Impfung gut verträglich. Das heißt, es ist schon, auch wenn der Schutz gering ist, den ich meinem Pferd bieten kann, ist es natürlich ein Faktor, der das Infektionsrisiko für mein Pferd und auch für die Pferde, die danach Kontakt mit diesem Pferd haben, senken kann.
Okay, also immerhin, ich richte, auch wenn ich da so raushöre, dass der positive Effekt, dass man den nicht überschätzen sollte, aber ich mache mit der Impfung gesundheitlich gesehen zumindest wahrscheinlich auch nichts kaputt. Also wenn du sagst, gut verträglich, so soll es ja sein, so wünscht man sich's.
Also es gibt natürlich immer Ausnahmen, ne, ganz klar. Aber üblicherweise treten eigentlich nur die normalen Impfreaktionen auf, die dann wirklich sehr gut in den Griff zu kriegen sind. Was so ein bisschen meine generelle Erfahrung ist zum Thema Impfung. Also Impfungen müssen einfach sorgfältig geplant werden, damit sie das Pferd nicht belasten und zum richtigen Zeitpunkt schützen. Und da liegt meiner Erfahrung nach der totale Knackpunkt. Also ich erlebe das halt ganz oft, dass das Pferd einfach so irgendwie, das wird nicht vorausgeplant, sondern dann wird irgendwie schnell bemerkt, ach Kacke, der muss ja auch noch schnell geimpft werden und ach, das muss ja auch noch geimpft werden, also beides gleich auf einmal rein. Und eigentlich habe ich aber in der Woche schon super hartes Training oder es ist gerade Fellwechsel oder mein Pferd hat gerade Herdenstress, weil irgendein neues Pferd reingekommen ist. Alles egal, der wird jetzt geimpft. Und danach dann so, krass, der reagiert ja voll auf die Impfung. Ja, da muss ich halt dann schon aus biologischer Sicht sagen, kann man auch besser planen. Also die Planung ist ein ganz immens wichtiger Punkt, dass ich mir am besten im Verlauf des Jahres angucke, wann habe ich welches Turnier, ja, wann will ich wie vorbereiten. Wann sind andere Impfungen fällig? Wann sind Entwurmungen fällig? Wann kommen vielleicht noch eben andere Punkte dazu wie Futterumstellung, weil Pferde kommen jetzt alle auf die Koppel oder Pferde kommen alle von der Koppel rein? Oder ich gucke halt einfach, was hat das Immunsystem meines Pferdes alles für Challenges und wo habe ich dazwischen eine Lücke, wo ich davon ausgehen kann, jetzt macht so eine Impfung richtig Sinn. Dann ist mein Pferd in Ruhe vorbereitet und kann die einfach A, maximal wirken und B, natürlich auch, wird sie dann maximal gut vertragen.
Wo wir jetzt gerade schon beim Thema Planung sind von der Impfung, diese Frage hatte sich uns auch gestellt, da hatten sich sogar auch schon Hörerinnen dran beteiligt und so weiter, und zwar die Frage nach dem Impfintervall. Es gab sozusagen die Meinung, die da vertreten wurde, okay, Herpesimpfung, wenn man es denn macht, dann ist das Intervall alle 6 Monate sozusagen. Und das sei einfach so. Alles andere würde auch keinen Sinn machen. Ist das so oder ist das oder würdest du sagen, Einspruch, euer Ehren? Wie würdest du das mit dem Intervall so einschätzen? Also ist man dann an diesen Rhythmus von alle halbe Jahre, ist man daran gebunden oder kann man auch sagen, ich setze so eine Impfung ganz bewusst, weil ein Ereignis XY bevorsteht? Du hast gesagt, wir sind ein gutes Beispiel. Das wäre bei uns dann ja so, wir wissen, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, dann wären wir im August in Österreich und da wäre dann so eine Situation, wo sich das wahrscheinlich besonders anbieten würde, mit Stallzelt, mit allem Zip und Zap.
Also ganz konkret, Impfintervall sollte 6 Monate oder etwas kürzer sein.
Okay.
Also das heißt, wenn ich jetzt merke, okay, dann und dann bin ich in Österreich, mal gucken, wie das mit der Impfung aussieht. Und ich stelle fest, ach Mist, normalerweise würde mein Impfintervall von 6 Monaten genau auf dieses Turnierwochenende fallen oder so, ne? Oder 3 Tage davor, was alles schlecht wäre. Lieber ein bisschen vorziehen. Das ist kein Thema, so dass das Pferd sich in Ruhe danach wieder erholen kann. Ich im Training dadurch nicht eingeschränkt bin, ne? Weil ich muss ja nach so einer Impfung immer einplanen, 2 Tage bisschen Piano, bisschen Ruhe. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht sagen, ich impfe jetzt und am nächsten Tag mache ich da mein härtestes Training vorm Wettkampf. Das muss ja auch geplant werden. Aber das heißt, so ein bisschen vorziehen, wenn ich merke, ich komme mit den 6 Monaten nicht hin, das geht, ne? Kann man dann einfach individuell mit seinem Tierarzt besprechen. Deutlich länger als 6 Monate ist schlecht.
Okay.
Und die Grundimmunisierung ist halt einfach 2 Impfungen im Abstand von 4 bis 6 Wochen. Das 4 bis 6 Wochen, diese Angabe ist, weil es ein kleines bisschen die Empfehlungen von Hersteller zu Hersteller variieren, aber liegt eigentlich immer zwischen 4 und 6 Wochen. Und ab dann wird sozusagen alle halbe Jahre geimpft. Und das sollte eben auch streng eingehalten werden. Und dann haben wir ja noch für die Turnierpferde, ich meine, die Tetanusimpfung, die ist ja noch relativ leicht zu managen, weil die nicht so oft drankommt. Aber Influenza haben wir ja auch alle 6 Monate. Das heißt, das macht natürlich gleich Sinn, dass ich sage, ich stelle mir einen Impfplan auf, wo alle Impfungen drin vorkommen, dass ich halt jetzt auch nicht kurz vorher feststelle, Mist, ich muss jetzt irgendwie Influenza und Herpes zusammen impfen. Weil das wäre jetzt zum Beispiel auch eine Sache, um die Wahrscheinlichkeit der Verträglichkeit zu erhöhen, macht es natürlich Sinn, die auseinanderzuziehen. Also das heißt, die Impfintervalle sollten halt nicht irgendwie innerhalb von einer Woche zusammenfallen, sondern dass da halt ein bisschen Zeit dazwischen ist.
Okay, also du rätst davon ab, so diese Logik, ich weiß gar nicht, also könnte ich mir vorstellen, dass das so ist, so nach dem Motto, der Tierarzt ist sowieso da, dann soll der bei dem einen Termin, wo er da ist, das mal alles zusammen machen. Also das ist keine gute Idee, hast du ja auch schon vorher anklingen lassen, so, ne?
Also man kann das natürlich individuell mit seinem Tierarzt besprechen. Es ist natürlich auch eine preisliche Entscheidung, ne? Weil wenn ich halt 2 Impfungen auseinanderziehe, zahle ich 2-mal die Anfahrt und so. Was ich nur ganz klar sagen kann, ist, dass es die Wahrscheinlichkeit der Verträglichkeit erhöht, wenn ich die auseinanderziehe. Und das ist halt eine Abwägung, okay. Ja. Was ist mir jetzt wichtiger? Also, dass ich mir halt das Geld für die Anfahrt spare oder dass ich halt sage, ich will die Verträglichkeit so hoch wie möglich haben. Oder kann ja auch noch andere strategische Punkte geben, die damit einfließen in die Entscheidung.
Ja. Sandra, lass mich bitte noch einmal ganz kurz zurückkommen auf die Wirkung der Impfung und was ich davon habe. Du hast schon gesagt, dass sozusagen die Ansteckungsgefahr, dass man die nur minimal senkt. Du hast aber auch gesagt, dass man, wenn es zu einem Ausbruch kommt, dass der Verlauf dann mit großer Wahrscheinlichkeit milder ist. Man kennt es ja auch so ein bisschen von der Corona-Impfung, wo man den Menschen gesagt hat, okay, du kannst dich zwar trotzdem anstecken, du wirst aber nach menschlichem Ermessen nicht mehr so stark erkranken, wie das bei einem ungeimpften Menschen der Fall wäre. Würdest du sagen, dieser Effekt, also du hattest ja gesagt, bei der Ansteckungsgefahr minimal weniger. Würdest du sagen, der Effekt, was sozusagen die Heftigkeit eines Ausbruchs angeht, dass da die Wirkung dann doch größer ist? Oder würdest du da auch sagen, das ist eigentlich nicht so der Knaller?
Also es gibt in sämtlichen wissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Thema gibt es eigentlich nie Formulierungen, die von hoher Wahrscheinlichkeit des milden Verlaufs oder deutlich gesteigerter Wahrscheinlichkeit des milden Verlaufs oder irgendwie sowas sprechen. Okay. Es wird schon tatsächlich eher immer formuliert mit moderat, also moderat gesenkte Wahrscheinlichkeit für einen starken Verlauf oder irgendwie so. Also das müssen wir ganz klar sagen, sowohl in Bezug auf den Infektionsschutz als auch in Bezug auf diesen milden Verlauf können wir leider nicht sagen, dass die Impfung da so ein krasser Gamechanger ist, sondern es ist einfach die Wahrscheinlichkeit eines milden Verlaufs ist größer. Aber nicht immens größer, nicht, ne, also.
Ja, ich lege einen Schalter um, ich habe ein Risiko ausgeknipst so.
Also es
so
ist leider, der Impfschutz ist nicht vergleichbar, wie wir das jetzt kennen von Tetanus oder auch von Influenza. Es ist tatsächlich eine größere Wahrscheinlichkeit für einen milden Verlauf und eine geringere Wahrscheinlichkeit für eine Infektion. Ja.
Okay. Also wenn man so einen Strich drunter zieht und so eine Einschätzung von dir, also man hört da so raus, so richtig, also erste Vorsitzende im Fanclub Herpesimpfung bist du nicht unbedingt, oder? Also, oder ist das falsch interpretiert von mir?
Also wenn du mich konkret fragst, ob ich mein Turnierpferd impfen würde, würde ich sagen ja.
Ah, okay.
Weil wenn ich alle Faktoren abwäge, dann ist es für mich so, dass ich mir sagen würde, ich will das Infektionsrisiko insgesamt so gering wie möglich halten. Und da ist das ein Baustein, den ich nehmen kann. Also von daher spielen da natürlich aber auch tatsächlich eben Faktoren rein, wie das ist wirklich sehr teuer, die Impfung, ne? Also das muss man einfach halt einplanen. Und wie gesagt, also es gibt halt viele andere Dinge, die da noch mit dazugehören. Also man kann sich natürlich auch einfach mal so einen Übersichtsplan machen. Also das mache ich zum Beispiel auch mit vielen Kunden, die ich betreue, die halt Turnierreiter sind, dass wir einfach sagen, gut, lass mal anschauen, was haben wir alles für Möglichkeiten, das Infektionsrisiko zu senken? Und wenn wir jetzt feststellen, wir haben einfach im Verlauf der Turniersaison so viele Möglichkeiten, das Infektionsrisiko sehr gering zu halten für dieses eine Pferd, dann kann es auch mal sein, dass für dieses eine Pferd die Entscheidung ausfällt, den impfen wir nicht, weil dieser minimale zusätzliche Schutz, da haben wir durch die ganzen anderen Maßnahmen schon das Risiko deutlicher gesenkt. Und für ein anderes Pferd ist es vielleicht so, dass wir sagen, den nehmen wir mit, diesen minimal erhöhten Schutz, den wir dadurch kriegen können. Also es kann tatsächlich, was das angeht, eine individuelle Entscheidung sein. Was, wie gesagt, auf einem anderen Blatt Papier steht, ist natürlich mal so der philosophische Gedanke. Also ich werf mal so das Wort Herdenimmunität in den Raum. Also du hast jetzt schon vorhin den Vergleich zum Coronavirus gezogen und natürlich gibt's viele Parallelen in dieser Herpes-Diskussion. Und wir alle kennen, glaube ich, spätestens seit Corona diesen Begriff der Herdenimmunität, der da auch stark diskutiert wurde. Und in Bezug auf Herpes bei Pferden gibt es diesen Begriff durchaus auch. Der ist durchaus auch sehr relevant. Also der heißt, wir gehen davon aus, dass wenn... Es gibt noch so ein bisschen unterschiedliche Angaben dazu. Manche sprechen von über 75% der Pferde. Manche sagen, es müssten über 80 sein oder manche über 85%. Aber so in dem Dreh, wenn so viele Pferde fortlaufend gegen Herpes geimpft wären, dann hätten wir sozusagen eine Herdenimmunität. Und das bedeutet, dann würden wir insgesamt das Infektionsrisiko für alle, also für die Population so stark senken, dass wir dann sagen können, alte, chronisch Kranke, da kann man dann auch mal die Einzelfallentscheidung treffen, dass die nicht geimpft werden müssen, weil das Infektionsrisiko einfach so gering ist generell.
Okay, weil da schließt sich ja jetzt in unserem Beispiel natürlich, und also auf die Frage wäre ich ohnehin dann jetzt als nächstes gekommen, wenn wir beim Pistole auf die Brust setzen, schon sind, quasi, also was macht man mit dem einen? Da hast du ja eigentlich gesagt, also du würdest dazu tendieren, zum Beispiel so ein AC/DC mit Europameisterschaft und allem, was da so ansteht, würdest du dazu tendieren, ihn zu impfen. Es gibt ja noch die anderen beiden, die mehr oder weniger dann aber doch eher zu Hause stehen, im heimischen Stall. Unter dem Aspekt Herdenimmunität könnte es auch für die beiden dann durchaus sinnvoll sein.
Ja, weil eure Pferde ja einfach zusammenstehen und ihr wisst ja im Prinzip, dass zwei von denen regelmäßig Kontakt haben werden mit anderen Ställen, mit anderen Pferden. Und das ist schon so eine typische Situation, wo ich sagen würde, das kann wirklich sinnvoll sein. Also ihr habt praktisch die Konstellation, zwei Pferde werden regelmäßig die Möglichkeit des Kontakts haben mit dem Infektionserreger Herpes und ein Pferd ist sozusagen noch im Immunsystemaufbau. Das heißt, ist gewissermaßen auch natürlich ein Risikopatient. Das heißt, das ist eine typische Situation, wo es, ja, also wo man schon überlegen könnte, dass man sagt, die werden alle drei geimpft, denn dann haben alle drei einfach ein verringertes Infektionsrisiko. A, dadurch, dass sie im Kontakt schon das verringerte Infektionsrisiko haben und B, aber auch, dass sie durch die mögliche Ausscheidung der anderen ein verringertes Infektionsrisiko haben.
Das ist doch mal, also eine Frau, ein Wort. Sehr schön. Sandra, dann lass uns vielleicht noch kurz weggehen, jetzt von unseren drei ja doch recht jungen Pferden, was ja auch eine, also wirklich eine spezielle Konstellation ist. Zwei Sportpferde, ein Youngster mit dabei. Es gibt ja auch noch, also es gibt ja, das ist ja eine Konstellation von, ich weiß nicht wie vielen möglichen. Du hast gerade schon angesprochen, was ist mit alten Pferden, was ist mit chronisch kranken Pferden, anderweitig belasteten Pferden. Du wirst es vielleicht auch aus deiner Praxis kennen. Gibt es da, sagen wir mal, mit dem Stichwort, also in Verbindung mit dem Stichwort Herpes noch irgendwie Handreichungen, Ratschläge, Dinge, die man beachten sollte, die du den Leuten so mit an die Hand geben könntest? Also was ist zum Beispiel mit Oldtimern oder so? Wie würdest du an solche Konstellationen rangehen?
Also mein Wunsch wäre als Pferdefreundin, dass wir es uns erlauben können, dass wir sozusagen kranke Pferde, alte Pferde nicht impfen müssen. Mhm. Ja, also, dass wir halt sagen können, okay, für die ist generell das Infektionsrisiko so gering, dass man sich erlauben kann, diese Pferde nicht zu impfen, dass der Organismus halt einfach da mit dieser Immunantwort nicht handeln muss. Was auch nochmal so eine besondere Gruppe ist, die man vielleicht erwähnen muss, ist, es gibt ja auch tatsächlich diverse Pferde, die recht isoliert leben. Also der Trend geht definitiv hin zur Selbstversorgung. Das heißt, es gibt immer mehr Menschen, die das entweder schon haben oder den Wunsch danach haben, dass sie sagen, drei Pferde bei mir hinterm Haus. Ich gehe auch nicht aufs Turnier. Ich treffe mich auch nicht jede Woche irgendwo auf irgendein, keine Ahnung was, Wochenende, wo viele Pferde sich versammeln, sondern ich will einfach nur meine drei Pferde am Haus. Ich will am Wochenende alleine ein bisschen durch den Wald reiten. Ich treffe da niemanden und wenn ich jemanden treffe, grüße ich freundlich, aber lass die Pferde nicht aneinander rumknutschen. Also davon gibt es ja schon durchaus auch einige Pferde und da, ja, ist tatsächlich das Infektionsrisiko natürlich gering, weil man kann sich das so vorstellen, Herpes ist praktisch ein Virus, das heißt, das ist alleine nicht überlebensfähig. Also ein Virus braucht immer einen Wirt, das heißt, ohne ein Pferd wird es nicht überleben, langfristig. Das kann schon mal irgendwo hingerotzt werden und dann dort noch eine Zeit lang aktiv sein, aber das kann weder über 3 Kilometer den Weg von einem infizierten Pferd zu einem anderen finden. Noch ist das auch, selbst wenn es irgendwo im Wald ausgehustet wird, sehr lange dort überlebensfähig. Also das heißt, Pferde, die keinen direkten Kontakt haben zu anderen Pferden oder zu Flächen, Equipment oder so von anderen infizierten Pferden, haben tatsächlich natürlich ein deutlich geringeres Infektionsrisiko als Pferde, die generell viel Kontakt mit anderen Pferden haben. Und wenn ich dann noch davon ausgehe, dass vielleicht diese drei Selbstversorgerpferde hinterm Haus auch irgendwie so null Stress haben im Leben, weil eingeschworene Herdengemeinschaft, super betüddelt, müssen irgendwie jetzt keine besondere Anstrengung in ihrem Leben machen, dann haben sie auch noch vielleicht ein total stabiles Immunsystem. Also dann habe ich dadurch natürlich nochmal ein gesenktes Infektionsrisiko. Das heißt, das wären so typische Kandidaten, da kann man wirklich überlegen, ja, ob mir dieses moderate Infektionsrisiko senken durch den Impfstoff dann tatsächlich so viel bringt.
Ja, und um nochmal auf die Alten und Gebrechlichen zurückzukommen, von denen du dir wünschst, dass man nicht in die Notwendigkeit gerät, sie zu impfen, da ist es dann, aber oder die Voraussetzung dafür, wenn ich dich richtig verstehe, ist dann aber schon, dass die Pferde um diese alten und kranken Pferde herum den Impfschutz haben. Also das wäre dann die beste Gewähr dafür, dass man bei den Alten und Kranken sagen kann, ihr müsst nicht unbedingt. Also das ist die Logik
ja,
dahinter,
also
so ein bisschen,
genau,
oder?
Genau, das kann zum Beispiel eine Strategie sein, ne, dass ich einfach sage, alle Pferde, die im Umfeld leben, sind maximal geschützt oder eben werden auch auf Abstand gehalten, wenn sie Kontakt zu anderen Pferden hatten. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also man könnte ja, das wäre zum Beispiel auch eine logistische Entscheidung, dass man halt sagt, Pferde, die aufs Turnier gehen, sind einfach beispielsweise weiter untergebracht von älteren Pferden oder Pferden, die den Stall nie verlassen oder so. Also man kann durchaus auch so ein bisschen logistisch in so einem größeren Stall überlegen, wie gruppiere ich die denn zusammen? Weil ich meine, mit Sicherheit ist die schlechteste Gruppierung, der Achtjährige kommt vom Turnier und stellt sich irgendwie neben den chronisch Kranken, den Dreijährigen und den 30-Jährigen.
Okay, das wäre nicht so intelligent. Ja, ich
genau.
Verstehe schon. Okay.
Also das heißt, man kann durchaus auch eine Herdenkonstellation von Anfang an zum Beispiel so planen, dass sie in Bezug auf eine Infektion auch Sinn macht.
Also ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber das ist ein Gedanke, wie du das so sagst. Das macht ja total Sinn und tatsächlich, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere so das unter dem Aspekt nochmal sich neu anschaut, so die Konstellation und wie das alles gehäkelt ist bei sich im Stall. Also total guter Hinweis, ja. Und das dann, also es kommt immer wie bei allem sehr auch auf die, also auf den Einzelfall an. Was ist meine Mischung? Was ist sozusagen die Versuchsanordnung, die ich da habe? Und dann überlegt man sich, wie gehe ich am besten damit um, ne? So ist
ja,
das wohl.
Und also das ist auch generell tatsächlich mein total dringender Appell an alle unsere Stallbetreiber. Traut euch zu managen. Also das ist wirklich das Management für eine Population, also sagen wir mal für eine Gemeinschaft an Pferden, die zusammenlebt. Das ist so ein immens wichtiger Vorsorgefaktor. Zum Beispiel für sowas, aber auch für tausend andere Aspekte, ja, wie Parasitenbelastung und so weiter. Aber das heißt, traut euch eben zu managen und es, also das wäre jetzt einfach ein typisches Beispiel, dass wenn ich mir einfach meinen gesamten Betrieb angucke und ich gucke, wer hat hier welche Bedürfnisse, wer hat hier welches Leben, wie stelle ich die zusammen, wie bringe ich die Pferde unter? Ja, das ist ein typisches Beispiel, wo man einfach vorsorglich extrem viel tun kann, damit es dann halt nicht irgendwie zu einer Infektion im gesamten Bestand kommt.
Cool. Sandra, was haben wir denn jetzt noch vergessen? Ich habe, mein Zettel ist alle. So. Aber
ja.
Du bist die Biologin und es gibt ja immer noch Dinge im Zusammenhang mit dem Herpesvirus und mit der Herpesimpfung, wo du, also die ich möglicherweise nicht auf dem Schirm habe, aber wo du sagst, das sollte man vielleicht nicht unerwähnt lassen. Also gibt's noch Punkte, die du auf dem Zettel hast? Meine Fragen für den Pferdepodcast und für AC/DC und Co. Wären tatsächlich abgearbeitet.
Ja, du hast eigentlich, finde ich, die spannendsten Fragen tatsächlich gestellt und an allem anderen sind wir sogar irgendwie vorbeigekommen. Also ja, eigentlich wären für mich die wichtigsten Faktoren, dass man so ein bisschen das große Ganze sich anguckt und dass man sich ein bisschen von der Vorstellung verabschiedet, dass die Tatsache, bin ich geimpft oder bin ich ungeimpft, darüber entscheidet, ob man sich infizieren wird am Turnier, sondern dass es extrem viel in der ganzen Vorbereitungsphase gibt, was man für ein stabiles, gesundes Immunsystem tun kann. Und dass uns die Impfung bietet uns zwar eine Reduktion des Infektionsschutzes, aber nicht so ausreichend, dass wir die anderen Faktoren vernachlässigen können. Also da müssen wir ran. Ja, also wenn wir wissen, also Herpes ist einfach eine sauinfektiöse Angelegenheit, die richtig gefährlich werden kann für unsere Pferde und sogar zum Tod führen kann. Also das heißt, es ist leider nicht so, dass die Impfung uns das Management unseres eigenen Pferdes abnimmt. Dafür ist sie einfach nicht stark genug wirksam sozusagen, also bietet einen zu wenig umfassenden Infektionsschutz, sondern wir müssen wirklich in allen Bereichen ran, ja. Es muss die Futterung passen, es muss das Training passen, es muss die Unterbringung passen, es muss der gesamte zeitliche Ablauf passen. Und wenn ich das alles so optimiert habe und dann vielleicht noch drüber nachdenke, ob die Impfung für mich auch noch ein Baustein in dem ganzen System ist, dann habe ich den Infektionsschutz so groß wie möglich.
Cool. Sandra, vielen Dank. Tja, und da sind wir wieder am Ausgangsproblem, das wir hatten.
Sag ich jetzt vielen Dank,
dass ich bei dir, ja genau, dass ich bei dir im Podcast sein durfte. Ich danke dir jedenfalls dafür, dass du heute bei uns im Pferde-Podcast warst. Das ist wie immer eine Bereicherung.
Ja, vielen Dank, Chris. Und nachdem ich eben deine Fragen auch für meinen Podcast nutzen durfte, bedanke ich mich auch ganz herzlich bei dir, weil das natürlich für mich auch total spannend ist. Du hast ja auch alles aufgesaugt, was die Hörerinnen und Hörer wissen wollten. Und das haben wir ja schon öfter festgestellt. Es ist meistens so, dass wenn eine Frage gestellt wird, dann haben die auch 100 andere Hörerinnen und Hörer. Also deshalb glaube ich, wir haben richtig gute Karten, dass wir da die meisten Fragen heute gut erwischt haben und das gut abgebildet haben. Raus aus dem Pferde-Podcast, rein in vom Kranken zum gesunden Pferd. Gibt es noch eine weitere Frage, die mir sehr oft noch gestellt wurde von euch? Und zwar, wie sieht es denn eigentlich aus mit den therapeutischen Möglichkeiten? Also nehmen wir mal an, mein Pferd hat sich tatsächlich mit Herpes infiziert. Was kann ich denn dann überhaupt tun? Und das ist jetzt eben so ein bisschen die schlechte Nachricht. Leider relativ wenig. Denn es handelt sich ja bei dem Herpeserreger um ein Virus. Das heißt, rein theoretisch könnte man ja überlegen, ob vielleicht Virostatika zum Einsatz kommen können. Und es gibt tatsächlich auch eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen, die gar nicht so schlechte Ergebnisse hervorgebracht haben. Aber jetzt kommt die Einschränkung, leider nur in vitro. Das heißt, nicht am lebenden Pferd. Also es gibt bislang praktisch noch keine Nachweise für eine Wirksamkeit von Virostatika zur Behandlung von Herpes tatsächlich am Pferd. Das heißt, die bisherigen positiven Ergebnisse, die haben sozusagen alle außerhalb stattgefunden in vitro. Und das heißt, es gibt diese Möglichkeit schon, ja, es ist natürlich auch immer eine Abwägungssache, also wenn das Pferd jetzt einfach sehr stark erkrankt ist, dann gibt es halt schon Pferdebesitzer, die sagen, why not probieren. Das ist eine recht kostspielige Angelegenheit und tatsächlich weiß man eben nicht, bringt das was oder bringt das nichts. Und abgesehen davon hat man tatsächlich nur die Möglichkeit, symptomatisch zu behandeln. Ja, das heißt, man muss halt gucken, beispielsweise, wenn es eben um eine Infektion der oberen Atemwege geht, wie kann man einem Pferd bei Hustenlinderung verschaffen, wie kann man Schleim lösen, wie kann man einem Pferd mit der Atmung helfen. Wenn es eben neurologische Probleme gibt, dann kann man überlegen, was kann man denn tun für die Nerven. Gibt es Entzündungen? Das heißt, kann man da vielleicht entzündungshemmend agieren? Also das ist dann alles natürlich Entscheidung des Tierarztes individuell. Aber das heißt, wir haben sozusagen keine Möglichkeit, irgendwie so richtig dieses Virus zu bekämpfen, sondern wir können eigentlich nur versuchen, das Immunsystem des Pferdes zu stabilisieren und wir können halt symptomatisch vorgehen. Und das ist halt genau das große Problem, ja. Das heißt, bei Viruserkrankungen, das ist schon immer so ein bisschen der Horror jedes Tierarztes, weil wir halt einfach so wenig Möglichkeiten haben zu behandeln, dass es halt dadurch natürlich umso wichtiger wird, Vorsorge zu treffen, dass es halt gar nicht erst zu der Erkrankung kommt. Ja, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen, so zur generellen Einschätzung dieser Vorsorgewichtigkeit. Und jetzt hatte ich euch ja eingangs schon versprochen, ich komme ganz am Ende nochmal darauf zurück, auf dieses Thema Infektionsschutz, weil wir haben ja gesagt, okay, also Stand der Wissenschaft, das ist ja mal das, was ihr von mir hören wollt, ist praktisch ja, auch wenn die Impfung keinen zuverlässigen Schutz bietet und die Pferde sich trotzdem infizieren können, kann, das waren gerade meine Welpen im Hintergrund, Kann die, die können die klinischen Reaktionen ganz leicht abgemildert werden. Ja, der Verlauf kann ein bisschen milder werden bei geimpften Pferden und die Verbreitung kann ein bisschen gesenkt werden. Und aufgrund dessen ist Stand der Wissenschaft, ja, die Herpesimpfung wird empfohlen. Auch aufgrund dessen in der Abwägung, dass sie eigentlich wirklich sehr gut verträglich ist. Wir haben dann schon gehört, dass so eine Herpesimpfung aufgrund dessen, dass einfach der Schutz nicht so super zuverlässig ist, muss sie immer sozusagen Teil eines Gesamtinfektionsschutzprogramms sein. Und dazu möchte ich euch jetzt mal so ein kleines bisschen mehr noch sagen. Das heißt, dieser Infektionsschutz, der ist zum einen vorher, also beispielsweise vor einem Event oder einem stressigen Ereignis oder irgendwie sowas interessant und auch nachher. Wir fangen mal mit nachher an. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn ich jetzt beispielsweise mit meinem Pferd auf dem Turnier war oder ich war in der Klinik, ich weiß, mein Pferd hatte Stress, mein Pferd hatte vielleicht einen stressigen Transport, was auch immer vielleicht dazu geführt hat, dass ich ganz genau weiß, Mist, dadurch hat ist wahrscheinlich Einfluss genommen worden auf das Immunsystem meines Pferdes, ist praktisch eine frühe Diagnose einer möglichen Herpesinfektion total wichtig. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, bei diversen Symptomatiken, je früher die behandelt werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit von daraus resultierenden bleibenden Schäden oder Spätfolgen. Und zweitens, je früher praktisch behandelt wird, desto mehr kann eine Ausbreitung verhindert werden. Und das wichtigste Tool, das jeder Pferdebesitzer selbst zu Hause nutzen kann, um einfach eine frühe Diagnose zu ermöglichen, ist Fiebermessen. Ja, das heißt, die rektale Temperatur des Pferdes zu messen, weil das schon öfter mal der Fall ist, dass man vielleicht äußerlich gar keine Symptome bemerkt, aber wir merken, dass das Pferd leichtes Fieber hat. Und das heißt, das sollte immer nach irgendeinem Event oder aber auch beispielsweise, wenn ich weiß, ich habe Kontakt gehabt zu einem herpesinfizierten Pferd oder wir haben einen Herpesausbruch im Stall und ich weiß jetzt nicht, ob das mein Pferd auch betreffen wird oder so. Da sollte auf jeden Fall täglich Fieber gemessen werden. Besser noch zweimal täglich. Ja, das ist der eine Punkt, den man auf jeden Fall tun kann und der ultra, ultra wichtig ist, um einfach eine ganz frühe Diagnose stellen zu können im Zweifelsfall. Und der zweite Punkt ist Equipmenthygiene. Also die Übertragung des Herpesvirus erfolgt ja sozusagen aus den Atemwegen heraus. Also das heißt, alles, was aus den Atemwegen eines infizierten Pferdes kommt und mein Pferd hat Kontakt damit, kann zu einer Infektion führen. Das können Tröpfchen sein, ja, also das Pferd hustet und da fliegen Tröpfchen durch die Gegend, mein Pferd erwischt die, das kann sozusagen Sekret sein, ausgehustetes Sputum, Rotz, irgendwie sowas, wenn mein Pferd Kontakt hat. Das heißt, das muss auch nicht direkt sein, das kann auch, es gibt auch so Schmierinfektionen über Oberflächen, also dementsprechend ist es eben ganz, ganz wichtig, dass mein Pferd nicht das Equipment oder irgendwas anderes beschnubbelt, was vorher ein infiziertes Pferd beschnubbelt haben könnte. Und diese beiden Maßnahmen sollten so ungefähr 3 Wochen durchgeführt werden. Also sprich, wenn ich von einem Event wiederkomme oder wenn ich weiß, ich war irgendwo in einem Stall, wo anschließend eine Herpesinfektion festgestellt wurde oder ich bin mir nicht sicher, ob mein Pferd Kontakt hatte, ob das irgendwo was aufgeschnappt hat oder, dann sollte man auf jeden Fall diese beiden Maßnahmen 3 Wochen lang bei seinem eigenen Pferd durchführen, um eben die Ansteckungsmöglichkeit so gering wie möglich zu halten und eine frühe Diagnose zu ermöglichen. Und ansonsten ganz klar natürlich weiterhin kein Kontakt zu infizierten Pferden. Ja, kein rumknutschen lassen, kein ich lass die aus der gleichen Futterschüssel fressen, aus dem gleichen Eimer trinken oder irgendwie so. Also das, ne, muss ganz klar sein, das muss dann strikt getrennt sein. So, das sind die Sachen, die eben nachher zum Infektionsschutz ganz wichtig sind. Und dann gibt's noch ein paar Sachen, die vorher wichtig sind. Und da ist es so, da würde ich euch dringend empfehlen, dass ihr für euer Pferd einen individuellen Plan macht, möglichst weit voraus, im besten Fall einen Jahresplan. Der kann ja dann auch zwischendrin nochmal modifiziert werden, aber das macht Sinn, sich einfach mal im ersten Drittel des Jahres einen Jahresplan zu erstellen, weil da gibt's diverse Dinge, die da einfach drin vorkommen, die man rechtzeitig planen kann, um sie rechtzeitig durchführen zu können, die sich einfach dann als Infektionsschutz in Summe bemerkbar machen. Das ist beispielsweise das Thema Futter, ja, dass man einfach sich einen vernünftigen Futterplan erstellen lässt und guckt, wird der sich im Laufe des Jahres denn irgendwie verändern, auf bestimmte Bedingungen vielleicht anpassen, braucht mein Pferd zu bestimmten Jahreszeiten vielleicht irgendeine bestimmte Unterstützung oder sowas. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Dann das Thema Endoparasitenmanagement. Darüber hatte ich schon gesprochen in der Folge zum Thema Entwurmungsstrategie. Ja, das macht total Sinn, dass man nicht irgendwie kurz vor knapp feststellt, oh Mann, der ist aber jetzt auch schon echt lang nicht mehr entwurmt worden, zack, Wurmkur rein, so völlig ohne irgendwie zu gucken, mit was muss das noch harmonieren, sondern dass man wirklich im Jahresverlauf sich einen Plan macht, wann macht zum Beispiel eine Kotprobe Sinn, wann macht eine Entwurmung Sinn, wie machen es die anderen aus dem Stall, habe ich da überhaupt Möglichkeiten, denn auch die Kombination aus Impfung und Entwurmung ist extrem wichtig, um eine gute Wirksamkeit, um einen guten Impfschutz nach einer Impfung zu kriegen. Also das aufeinander abzustimmen und Endoparasitenmanagement und Impfungen zu planen, gehört auf jeden Fall in den Bereich auch vom Infektionsschutz. Dann haben wir ganz klar auch den Punkt Training. Ja, dass ich mir genau überlege, besonders wenn ich auf irgendwas hintrainiere, zu welchem Zeitpunkt trainiere ich was? Wann muss ich das nämlich zum Beispiel nochmal kurz unterbrechen für Entwurmung, für Impfung, für andere Maßnahmen? Dass ich halt nicht dann noch irgendwie in der Woche vorm Turnier mir denke, Mensch, jetzt habe ich aber wirklich auch echt ein bisschen wenig gearbeitet in letzter Zeit und dann nochmal die Woche irgendwie voll reinhau, weil anstrengendes Training auf jeden Fall auch die Immunantwort senkt. Und das heißt, das müssen wir auch als Negativfaktor fürs Immunsystem einplanen. Das heißt, das sollte ich natürlich nicht einplanen, wenn ich noch drei andere Faktoren habe, die mein Immunsystem beeinflussen, sondern halt einfach zu einem angemessenen Zeitpunkt. Und dann können in den Jahresplan natürlich auch noch so Sachen wie Hufbearbeitung, weil auch das ist irgendwie kacke, wenn man so kurz vorm Wettkampf feststellt, so, warte mal, nee, so sehe ich aber nicht gut aus auf dem Turnier. Ich glaube, ich muss aber nochmal meine Hufbearbeiter oder Bearbeiterin holen. Ganz schlecht. Also von daher rechtzeitig vorher gucken, weil das natürlich auch ein Stressfaktor sein kann, ne? Also aus unterschiedlichen Gründen. Also das sind alles so Sachen, die gehören in so einen Jahresplan rein. Und die sind natürlich teilweise super individuell. Also da kannst du jetzt nicht sagen, sag mal, Boxennachbarin, hast du schon einen Jahresplan? Ich bin irgendwie noch nicht dazu gekommen. Könnte ich deinen übernehmen? Das geht natürlich nicht, ne? Weil jeder ist anders, jeder hat was anderes vor. Und deshalb muss dieser Jahresplan wirklich ganz individuell erstellt werden. Also das würde ich dir dringend empfehlen. Vielleicht hast du ja schon aus der Podcast-Folge mit der Entwurmungsstrategie die Sache mit dem Jahresplan mitgenommen und brauchst jetzt praktisch nur noch die anderen Faktoren drumherum bauen. Oder du denkst dir, ach, jetzt höre ich schon das zum zweiten Mal mit diesem Jahresplan. Vielleicht muss ich jetzt mal damit anfangen. Dann würde ich dir das dringend empfehlen, dass du das auf jeden Fall als definitives Learning hier aus der Folge mitnimmst, dass du am besten jetzt sofort so ein bisschen die Stichpunkte für dich, was für dein Pferd in deinen Jahresplan reingehört, aufschreibst. Und dann siehst du ja schon, dass du vielleicht sagst, ja, an dem Punkt, da habe ich eigentlich einen mega guten Durchblick. Oder du stellst vielleicht fest, okay, warte mal, an dem oder an dem Punkt, da brauche ich vielleicht entweder Unterstützung, ja, dass du dir zum Beispiel eine gute Futterberatung machen lässt. Oder auch irgendwie mit deinem Tierarzt zum Beispiel durchsprichst, welche Impfungen braucht mein Pferd überhaupt dieses Jahr oder Mist, gilt die noch oder muss ich neu grundimmunisieren? Ja, das sind alles so Fragen, die dann damit auftreten können, wo es aber auf jeden Fall Sinn macht, die rechtzeitig zu klären. Und wenn du jetzt sagst, ich bin nicht der Typ, der da irgendwie für sowas jetzt einen Überblick behalten kann, ich brauche da irgendwie Unterstützung, dann schreib mir gerne. Du findest meine Kontaktdaten auf meiner Webseite www.vomkrankenzumgesundenpferd.de und da kannst du mich einfach ganz frech per E-Mail anschreiben und kannst mir sagen, dass du da gerne Unterstützung hättest für deinen Jahresplan, weil dann können wir einmal ganz individuell für dein Pferd durchgehen, was sind die Punkte, die du dafür noch brauchst, und dann können wir eben zusammen einen Jahresplan entwerfen, sodass du einfach ganz easy weiß, das ist zu dem Zeitpunkt dran, dann kannst du das alles zeitlich schön planen, du kannst das Ganze finanziell gut planen, du brauchst dir keine Gedanken machen, dass dir da irgendwas durch die Lappen geht, und du weißt eben, dass so ein Plan tatsächlich auch ein sehr guter Infektionsschutz für dein Pferd ist, weil eben alles, das Immunsystem wird dann nicht überlastet, es kommt alles zu seiner Zeit dran, es sind alle Vorsorgemaßnahmen getroffen, also das ist wirklich ein mega, mega gutes Gefühl. Und ich glaube, meine Mama wäre jetzt stolz auf mich, wenn sie das jetzt hören würde, dass ich hier so für das Thema Planung in die Bresche springe, weil tatsächlich bei mir selber schaffe ich das überhaupt nicht so. Aber irgendwie, wenn es um meine Tierchen geht, da schaffe ich das tatsächlich total und bin da super, super strikt. Und von daher helfe ich dir da auch gerne dabei. Und dann kann dir dieses wichtige Thema zum Infektionsschutz nicht durch die Lappen gehen. So, das war's für heute zum Thema Herpes. Ich hoffe, du konntest dir aus dieser Folge mitnehmen, was du dir mitnehmen wolltest, und weißt auf jeden Fall, was jetzt dein nächstes To-Do ist. Wir hören uns spätestens wieder in 14 Tagen zur nächsten Folge. Und wenn du magst, zwischendrin kannst du meine Beiträge auf Instagram lesen. Da gebe ich mir immer sehr, sehr viel Mühe. Oder wenn du natürlich individuell was für dein Pferd brauchst, dann schreib mir einfach und sag mir, wie ich dir helfen kann. Mach's gut, bis bald. Thank you.